Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. 18 Uhr Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Die Themen: Keine Rochade im Bundesrat. Die neue Bundesrätin Evelyn Widmer-Schlumpf übernimmt das Justizdepartement. Keine Spaltung der SVP-Fraktion. Die Partei will auch künftig geschlossen auftreten. Finanzierung der Invalidenversicherung. Der Ständerat befürwortet eine höhere Mehrwertsteuer und den Griff in den AHV-Fonds. Siegreich im zweiten Anlauf. In der Ukraine wird die Ex-Oppositionsführerin Timoschenko neue Regierungschefin. Panne bei den SBB. Wegen einer Fahrleitungsstörung war der Bahnverkehr um Bern heute massiv gestört. Und später dann, wenn die Mauern die Sicht rauben und die Erinnerungen die Lebensfreude. Unsere Augenzeugin in Bagdad gibt einen weiteren Einblick in ihren Alltag. Hier im Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Simon Fazer und mit den Nachrichten Daniel Hubacher.
Der Bundesrat setzt nach der Abwahl von Christoph Blocher auf Kontinuität. Es gibt keine Rochaden. Die neue fraktionslose SVP-Bundesrätin Evelyn Widmer-Schlumpf übernimmt erwartungsgemäß das Justiz- und Polizeidepartement. Aus dem Bundeshaus Pascal Krauthammer.
Die Sitzung des Bundesrates dauerte lediglich ein paar Minuten, denn schnell machten die bisherigen klar, dass sie keinen Departementswechsel wünschten. So blieb für die bisherige Bündner Finanzdirektorin und frisch gewählte Bundesrätin Evelyn Widmer-Schlumpf allein noch das EJPD, das eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement, übrig. Die promovierte Juristin Evelyn Widmer-Schlumpf ist die dritte Frau an der Spitze des EJPD. Vor ihr amteten bereits Elisabeth Kopp und Ruth Metzler als Justizministerinnen. Auf die neue Vorsteherin des EJPD warten bereits wichtige Geschäfte. Die neue Bundesrätin wird unter anderem die Neuregelung der Aufsicht über die Bundesanwaltschaft richten müssen. Die Polizei- und Asylabkommen von Schengen-Dublin müssen umgesetzt werden. Eine Botschaft zur Fortführung der Personenfreizügigkeit mit der EU ist in Arbeit. Schließlich wird sich die fraktionslose Bundesrätin Widmer-Schlumpf auch mit der Ausschaffungsinitiative und der nicht mehr in der umstrittenen Einbürgerungsinitiative der SVP beschäftigen müssen.
Pascal Krauthammer. Widmer-Schlumpfs Vorgänger Christoph Blocher wurde heute mit viel Applaus vom Nationalrat verabschiedet. Blocher äußerte sich dabei versöhnlich. Dank der wohlwollenden Mitarbeit des Parlaments habe er viel bewirken können. Er scheide nicht in Bitterkeit. Unterdessen hat die SVP-Fraktion den Gang in die Opposition definitiv mit 60-3 Stimmen beschlossen. Bundesrätin Evelyn Widmer-Schlumpf und Bundesrat Samuel Schmid sind fraktionslos. Die SVP will ihren Wählerauftrag ohne Unterfraktionen und Untergruppen wahrnehmen, hieß es an einer Medienkonferenz. Monika Zumbrunn.
Die Aussprache der SVP-Fraktion dauerte 2,5 Stunden. Es bleibt dabei, die SVP geht freiwillig in die Opposition. Die National- und Ständeräte der SVP bekräftigten damit ihren früheren Beschluss, dies deutlich mit 60-3 Stimmen und ohne Enthaltungen. Die SVP will außerdem wie bisher als geschlossene Fraktion auftreten, ohne Unterfraktionen und ohne institutionalisierte Untergruppen. Opposition heiße für die SVP, nicht mehr in der Regierung vertreten zu sein, erklärte Fraktionschef Kaspar Bader. Es heiße aber nicht Obstruktion oder eine destruktive Politik. An den politischen Zielen ändere sich hingegen nichts. Die SVP-Bundesräte Samuel Schmid und Eveline Widmer-Schlumpf bleiben aus der Fraktion ausgeschlossen. Beide würden, so hieß es weiter, nicht hinter dem Wählerauftrag der SVP stehen.
Der Ständerat hat ohne Gegenstimmen ein Konzept beschlossen, um die verschuldete und defizitäre Invalidenversicherung IV zu sanieren. Die Mehrwertsteuer soll um 0,5 Prozentpunkt erhöht werden, um das jährliche Defizit auszugleichen. Das gilt aber nur für 7 Jahre. Danach sollen Sparmaßnahmen greifen. Auch müssen Volk und Stände noch zustimmen. Dann erhält die IV einen eigenen Ausgleichsfonds, für den sie als Startkapital von der AHV 5 Milliarden Franken erhält. Die bereits aufgelaufenen Schulden beim AHV-Fonds soll die IV künftig verzinsen. Nun muss der Nationalrat das Konzept behandeln. Die Stiftung Helvetia Nostra von Franz Weber hat bei der Bundeskanzlei 2 Volksinitiativen eingereicht. Sie stehen unter dem Motto «Rettet den Schweizer Boden» und sollen dem Bauboom Einhalt gebieten. Das eine der beiden Volksbegehren verlangt, dass Großbauten für Industrie und Gewerbe, Einkaufszentren, Flugplätze, Sportstadien usw. so nur noch erstellt oder erweitert werden dürfen, wenn dafür ein gesamtschweizerisches Bedürfnis besteht. Das zweite Volksbegehren soll den Bau von Zweitwohnungen beschränken. Die türkische Armee geht jetzt auch mit Bodentruppen gegen Stellungen der kurdischen Arbeiterpartei PKK in Nordirak vor. Mehrere hundert türkische Soldaten sind nach Nordirak eingedrungen. Es habe Gefechte mit PKK-Kämpfern gegeben, heißt es in Bagdad und in Ankara. Vor wenigen Tagen griff die türkische Luftwaffe in einer größeren Operation PKK-Stellungen in Nordirak an. Der türkische Regierungschef Erdogan sagte, die Armee werde im Kampf gegen die kurdischen Rebellen alles Nötige unternehmen. In der Ukraine ist Julia Timoschenko zur Regierungschefin gewählt worden. Sie bekam im Parlament exakt die erforderliche absolute Mehrheit von 226 Stimmen. Bei zwei früheren Anläufen hatte sie diese Mehrheit verfehlt. Timoschenko führt nun eine Koalitionsregierung aus ihrer eigenen Partei und der Partei Unsere Ukraine von Präsident Juschenko an. Timoschenko war nach der Orangenrevolution 2004 schon einmal Ministerpräsidentin, zerstritt sich aber bald darauf mit dem Präsidenten. Im Raum Bern verkehren die meisten Züge nach einem längeren Unterbruch wieder normal, nun auch in Richtung Romandie. Die Störung an einer Fahrleitung im Raum Bern-Beiermannshaus sei um 16 Uhr behoben worden, teilt die SBB mit. Diese Störung und eine weitere im Osten der Stadt hatten seit dem Vormittag den Bahnverkehr in weiten Teilen der Schweiz stark behindert. Zwischen Bern und Freiburg mussten Busse eingesetzt werden. In Thun bleibt die gewerblich-industrielle Berufsschule wegen einer Drohung ab morgen geschlossen, dies bis nach den Weihnachtsferien. An der Fassade der Schule war eine Aufschrift gefunden worden mit der Ankündigung eines Amoklaufs am Donnerstag. Nach Angaben der Kantonspolizei Bern ist bis jetzt nicht bekannt, von wem die Aufschrift stammt und ob die Drohung ernst gemeint sei. Die Schule werde vorsichtshalber geschlossen. In Zürich ist Conny Gasser gestorben, der Gründer des Freizeitparks Conniland im thurgauischen Lipperswil und Mitbegründer des Zürcher Weihnachtszirkus Connelly. Gasser erlag 69-jährig einer Infektionskrankheit. Gasser stammte aus einer bekannten Artistenfamilie.
Wir wollen sein eine einige Partei. Die SVP-Fraktion will gemeinsam ein bisschen Opposition machen. Einigkeit von kurzer Dauer, die ständerätliche Harmonie bedeutet noch lange nicht die Rettung der IV. Die theoretische Lohnerhöhung, nächstes Jahr gibt's mehr Geld, doch viele sind einfach froh um einen Job. Ein Sender, der über Leichen geht. In Deutschland will ein Trauer-TV die bunte Fernsehwelt bereichern. Haarscharfe Entscheidung in der Ukraine, ob sich Julia Timoschenko beim zweiten Mal halten kann, ist höchst ungewiss. Ein Schuss, mehrere Treffer. Wenn die US-japanische Rakete ihr Ziel erreicht, dann hat das vor allem atmosphärische Folgen. Und später dann Tagebuchnotiz aus einer geteilten Stadt. Unsere Augenzeugin über Bagdads mysteriösen Wandel, dem niemand trauen kann. Es hat schon deutlich angenehmere Zusammenkünfte gegeben als jene der SVP-Bundeshausfraktion am Nachmittag. Doch wenige waren wohl so wichtig für die künftige politische Arbeit der Partei. Nach provokativen ersten Äußerungen nach der Abwahl von Bundesrat Blocher wurden die Voten einzelner Mitglieder Tag für Tag etwas leiser. Und jetzt also ist klar, die SVP bleibt eine einzige Fraktion. 60-3, ein deutliches Resultat. Ich bin nun verbunden mit unserer Bundeshausredaktorin Nathalie Christen. Nathalie Christen, alles wieder Harmonie in der SVP.
Ja, von völliger Harmonie kann man wohl nicht sprechen, aber die ersten überbordenden Emotionen haben sich etwas gelegt, der Pulverdampf hat sich etwas verzogen und nun haben offenbar beide Seiten gesehen, dass es günstiger ist, gemeinsam zu marschieren statt gegeneinander. Der Entscheid, keine Untergruppen zu bilden, fiel jedenfalls mit immerhin 60-3 Stimmen ohne Enthaltungen. Und mit dem gleichen Stimmenverhältnis wurde auch nochmals bekräftigt, dass die Bundesräte Evelyn Wittmer-Schlumpf und Samuel Schmid aus der Fraktion ausgeschlossen sind.
Wo sind denn die SVP-Stimmen geblieben, die sich recht stark für eine Abspaltung ausgesprochen hatten?
Das sind sicher die drei Stimmen, die gegen den Entscheid gestimmt haben. Wer die drei waren, kann ich so kurz nach der Medienkonferenz noch nicht sagen. Es liegt aber auf der Hand, dass es Berner und Bündner waren.
Wissen Sie etwas darüber, weshalb so viele letztlich eingelenkt haben? Gab es da Druck?
Das ist schwierig zu sagen. Von außen stelle ich jedoch fest, dass beide Seiten nachgegeben haben, auch wenn Fraktionschef Caspar Bader das Wort «einlenken» oder «nachgeben» nicht gerne hört. Die meisten Abweichler wollen nun also trotzdem keine Extrazüglein mehr fahren, aber auf der anderen Seite will die Fraktionsleitung auch niemanden mehr ausschließen, auch die drei nicht, die gegen die Oppositionsrolle gestimmt haben. Und auch an den Kommissionssitzen wird nichts geändert. Dabei hatte die Fraktionsleitung gleich nach der Abwahl von Bundesrat Christoph Blocher ja noch die Kommissionsbesetzungen zurückgezogen. Rein präventiv, wie Fraktionschef Caspar Bader heute versicherte.
Die SVP-Fraktion bleibt dabei, Sie haben es gesagt, ihre künftige Politik als Opposition zu bezeichnen. Wie soll die denn konkret aussehen?
Es wurde heute immer wieder betont, das bedeutet eben einfach, dass man nicht mehr in der Regierung sei. Und wenn man nicht mehr in der Regierung sei, da habe man auch weniger Einfluss im wichtigen Stadium, wenn Vorlagen vorbereitet werden. Das ist das eine. Man müsse also vermehrt im Parlament und auch mit Instrumenten wie Referenden und Initiativen für den sogenannten Wählerauftrag kämpfen. Und man werde noch viel weniger Rücksicht nehmen auf die eigenen Bundesräte.
Kann man dem überhaupt Opposition sagen?
Naja, also mich persönlich dünkt das eher eine Schwachstrom-Opposition. Es stimmt schon vom Wort her, sie sind in der Opposition in dem Sinn, dass sie sich nicht mehr in der Regierung vertreten fühlen. Aber es sind doch zwei Menschen, die das SVP-Etikett auf dem Rücken tragen, auch wenn sie die Partei nicht in allen Punkten so vertreten, wie es die Mehrheit der Partei gerne hätte. Aber die anderen Dinge, die ich gesagt habe, also im Parlament kämpfen, mit Initiativen und Referenten kämpfen, das kennen wir ja schon.
Hat sich die SVP auch zu einzelnen Themen geäußert, zum Beispiel zur Personenfreizügigkeit?
Sie hat sich erst grundsätzlich geäußert. Sie hat nochmals wiederholt, den Auftrag, den sie von ihrer Wählerschaft habe, das sei Neutralität und Unabhängigkeit der Schweiz zu wahren, weniger Steuern, mehr Sicherheit. Was denn das ganz konkret heißt, zum Beispiel Punkt der Personenfreizügigkeit, das wollte man jetzt noch nicht sagen. Man wolle das Dossier dann erst ganz genau ansehen, auch schauen, wie sehen die Übergangsfristen aus, welche Kontingente. Da legte man sich noch nicht fest.
Ausgeschlossen bleiben also Militärdirektor Samuel Schmid und Justizdirektorin Evelyn Wittmer-Schlumpf. Wie will die SVP-Bundeshausfraktion künftig denn mit diesen beiden zusammenarbeiten?
Offiziell überhaupt nicht. Also es soll keine offiziellen Untergrüppchen geben, die sich mit ihnen treffen. An die Sitzungen sind ja auch nicht mehr eingeladen. Aber es wurde auch erwähnt, man könne natürlich niemandem verbieten, sich mit den beiden zu treffen. Also Mittagessen seien nach wie vor nicht bewilligungspflichtig, meinte Parteichef Ueli Maurer.
Informationen von Nathalie Christen direkt aus dem Bundeshaus. Im März war die Rede von einem sozialpolitischen Scherbenhaufen, als der Nationalrat eine Finanzspritze für die hochverschuldete und defizitäre Invalidenversicherung ablehnte. Jetzt hat der Ständerat die Scherben neu zusammengesetzt und frisch gekittet. Denn er hat für die IV sowohl eine einmalige Finanzspritze von 5 Milliarden als auch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,5% genehmigt, überraschenderweise einstimmig unter Mithilfe der SVP-Vertreter. Doch die ständerätliche Einigkeit täuscht darüber hinweg, wie groß die Stolpersteine sind, die auf dem Weg zur Sanierung der Invalidenversicherung noch liegen. Bundeshausredaktor Rolf Kamen sind.
Der freisinnigen Ständerätin Erika Forster fiel heute ein Stein vom Herzen, als das Abstimmungsergebnis in der kleinen Kammer bekannt gegeben wurde. Keine einzige Gegenstimme. Als Präsidentin der zuständigen vorberatenden Kommission hatte sich Erika Forster stark für einen politisch tragfähigen Kompromiss eingesetzt.
Wir haben gewissermaßen von allen politischen Seiten etwas Haare gelassen. Das hat dann alle dazu gebracht, dass sie sich für diese Vorlage aussprechen.
Ein klassisches Produkt helvetischer Konkordanz sozusagen. Mehr Geld aus der Mehrwertsteuer, 5 Milliarden Kapital aus dem AHV-Fonds und Schuldzinsen aus der Bundeskasse. Das freut die Linken. Die Befristung der Mehrwertsteuererhöhung auf 7 Jahre und die Verpflichtung auf eine 6. IV-Revision, das macht die rechte Seite froh. Trotz diesen Zugeständnissen an die politischen Pole wird sich die SVP in ihrer neuen Rolle als hartnäckige Opposition ohne Regierungsverantwortung mit dieser IV-Vorlage profilieren wollen und können. Im Nationalrat werde sich die SVP diesem Kompromiss verweigern, sagt der Zürcher Toni Portoluzzi.
In erster Linie muss man einen Betrieb sanieren, bevor man neues Geld spricht. Und nicht einmal die fünfte Revision ist zurzeit in Kraft und schon wieder wird neues Geld gesprochen. Das ist ein völlig verfehltes Signal.
Die neue Geldspritze werde zur Folge haben, dass sich der zuständige Bundesrat anderen Themen zuwende, befürchtet Toni Portoluzzi.
Wenn man heute Geld spricht, dann wird selbstverständlich sich Herr Kuspe in die Hängematte legen und nichts mehr machen, und das wollen wir nicht.
Der SVP kommt entgegen, dass über die Erhöhung der Mehrwertsteuer so oder so abgestimmt werden muss. Die Steuersätze sind nämlich in der Verfassung festgeschrieben. Die SVP erhält also ein gutes Wahlkampfthema, ohne dass sie dafür Unterschriften sammeln müsste. Und beim Abstimmungskampf gegen diese Steuererhöhung muss sie auch nicht befürchten, dass die Wirtschaft ihre ganze Kampagnenwucht in die Waagschale werfen wird. Im Gegenteil, auch Pascal Centinetta, Chef von Economy Suisse, geht bereits auf Distanz zum ständerätlichen IV-Kompromiss.
Ich gehe davon aus, dass eine Vorlage, die sich lediglich mit der Zusatzfinanzierung befasst, ohne eine endgültige Lösung ausgabenseitig für den IV-Betrieb mit Leistungskorrekturen im IV-Betrieb, dass eine solche Vorlage es sehr schwer haben wird in einem Abstimmungskampf.
Das ist aber auch eine gefährliche Strategie, denn im Moment werden die Defizite der Invalidenversicherung aus dem Geldschrank der AHV bezahlt. Die 10 Milliarden Schuld der IV ist für die AHV ein Bilanzposten ohne tatsächlichen Wert. Das wäre ein Spiel mit dem Feuer, sagt Ständerat und CVP-Fraktionschef Urs Schwaller.
Wenn wir die Zusatzfinanzierung beim Volk nicht durchbringen, heißt das, dass wir bereits mittelfristig die Renten gefährden werden. Dann wird Economy Suisse den AHV-Rentnern erklären müssen, wie es weitergeht, wenn pro Jahr 1,5 bis 2 Milliarden IV-Schulden zu Lasten des AHV-Fonds aufgehäuft werden. Und das ist doch das Problem.
Fazit: Der Ständerat hat zwar die Scherben aus dem Nein im Nationalrat vorerst gekittet. Wie gut diese Scherben aber zusammenhalten, das ist eine offene Frage.
Alle Jahre wieder fordern die Gewerkschaften im Frühjahr mehr Lohn, beklagen Exzesse in den Chefetagen und sitzen dann im Herbst an den Verhandlungstisch mit den Arbeitgebern. Und dann, Ende Jahr, wird Bilanz gezogen, also jetzt. Doch in diesem Jahr ist trotz des bekannten Rituals einiges anders, denn die Gewerkschaften sind ob dem Erreichten erfreut. Viele Angestellte werden nächstes Jahr seit langem zum ersten Mal deutlich mehr Lohnerhöhung bekommen, als die Teuerung wieder wegfrisst. Aber das Bild bleibt durchzogen. Vom Verhandlungsgeschick der Arbeitnehmervertreter profitieren längst nicht alle. Wirtschaftsredaktorin Sabine Manz.
Lohnabschlüsse ist das Zauberwort. Und das heißt, die Gewerkschaften haben verhandelt und je nach Branche ganz unterschiedliche Lösungen gefunden. Da gibt es mehr Lohn für alle, ergänzt mit mehr Geld für jene, die besonders gut gearbeitet haben. Nicht selten gibt es zudem noch eine einmalige Zulage. Im Mittel steigt die so verteilte Lohnsumme in den Betrieben mit Gesamtarbeitsverträgen im kommenden Jahr um etwa 2,5%. Bei einer Teuerung von unter 1% in diesem Jahr heißt das, dass für viele das Einkommen im nächsten Jahr real steigt. Dieses Glück teilen aber längst nicht alle, was die Umfrage auf der Straße zeigt.
Ich glaube nicht, dass wir Lohnerhöhung haben nächstes Jahr. Weil das bei unserer Firma nicht alle Jahr gleich ist, dass wir alle Jahr Lohnerhöhung haben.
Sagt eine Verkäuferin in einem Kiosk. Eine junge Frau, sie arbeitet im Büro, weiß auch nicht so recht, ob sie nächstes Jahr mehr verdient.
Weiß gar nicht, ich glaube 10% von dem, was ich jetzt habe.
10% mehr? Wenn überhaupt, es dürfte eine seltene Ausnahme sein. Nicht eben berühmt für hohe Löhne ist das Gastgewerbe. Im kommenden Jahr gibt es aber auch hier etwa 2% mehr. Eine Frau, sie arbeitet im Service, hat sich darum noch nicht gekümmert.
Ich weiss nicht, nein, wahrscheinlich nicht. Wir haben noch gar nicht darüber geredet.
Eine Lohnerhöhung erwartet sie nicht.
Nein, wir sind gut bezahlt jetzt in dem Betrieb, wo ich bin. Ich kann nicht klagen. Wenn ich mit anderen vergleiche, die kleinere Löhne haben. Oder ich bin nicht gelehrt und habe gleich einen schönen Lohn.
Glücklich ist, wer das sagen kann. Aus wiederum ganz anderen Gründen ist Mehrlohn auch für diese Frau kein Thema.
Nein, weiss ich nicht. Ich bin ein Arbeitseinsatz von IV aus, also von dort her.
Sie ist froh, dass sie überhaupt Arbeit hat. So geht es vielen. zwischen 0,7% im Buchhandel und 3,5% bei Electrolux bewegen sich die Lohnabschlüsse für das kommende Jahr. Gut bedient sind die Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie. Dasselbe gilt für den öffentlichen Verkehr. Spitzenreiter hier ist die Montreux-Oberlandbahn mit 3,2%. Aber auch im Holzgewerbe, bei der Gebäudetechnik oder im Innenausbau gibt es deutlich mehr als die Teuerung. Die Wirtschaft läuft, angetrieben von Export und lebhaftem Konsumverhalten, noch immer rund. Nur für manche, wie den Fahrlehrer hier, bleibt Mehrlohn dennoch ein Traum.
Ja, gar keine, ich bin Selbstständiger.
Die Erklärung ist einfach.
Ja, weil die Preise einfach nicht steigen. Wenn die Preise nicht steigen, habe ich auch nicht mehr.
Würde er in einer öffentlichen Verwaltung arbeiten, hätte er eher Grund zur Freude. Nach Jahren des Sparens zeigen sich Bund und viele Kantone wieder etwas großzügiger. Auch ehemalige Bundesbetriebe, allen voran die Post, sind nicht knausrig.
Also 2,2% effektiv generelle Lohnerhöhung und dann hätten sie eigentlich noch 1% individuelle nach Leistung, werden dann vorgesehen, also gesamthaft 3,2.
Sagt der Briefträger. Im Moment zufrieden und zeichnet im folgenden Atemzug ein düsteres Bild der Zukunft.
Spätestens in 10 Jahren werden wir keine Briefträger mehr haben, sondern einfach irgendeine Riesenmaschine, die das Zeug sortieren. Die ganze Arbeit, die wir drinnen machen, und ein paar Hausfrauen, die das nachher zum Hungerlohn einfach nur zustellen. So sieht das aus.
Was bleibt, ist eine Momentaufnahme. Manche können sich freuen, dass sie im nächsten Jahr mehr verdienen, als die Teuerung wieder wegfrisst. Eine Regel mit vielen Ausnahmen. Die Umfrage auf der Straße, wo nicht jene mit den grossen Boni zu treffen sind, zeigt darüber hinaus, dass Glück und Sorgen für die meisten weit über die Lohntüte vom nächsten Jahr hinausgehen.
Sabine Manz. Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Morbide deutsche Fernsehpläne. Julia Timoschenkos Rückkehr. Spannungsgeladener Pazifikraum und so etwas wie Leben in Bagdad. Sie glauben also, es gibt im Mediengeschäft kaum mehr eine Marktlücke. Ein Irrtum. Jedenfalls ist ein deutscher TV-Unternehmer der festen Überzeugung, eine solche noch entdeckt zu haben. Und er will sie umgehend füllen mit seinem Trauerkanal. Das Leben gibt ihm insofern recht, als immer gestorben wird. Der Fachverlag des deutschen Bestattungsgewerbes ist jedenfalls mit von der Partie, wenn schon bald Nachrufe von Trauernden und Reportagen über Friedhöfe über die Mattscheibe flimmern. Ethos-TV heißt das dann. Klaus Menzel hat sich da so seine Gedanken gemacht.
Die Erfahrung, dass manche Leute so gut wie alles mit sich machen lassen, wenn bloß irgendwo eine Kamera läuft, ist ja nicht eben neu. Die Gier, in den Gazetten zu erscheinen, seufzte doch schon Preußens Friedrich, rechtfertige fast jede Narretei. Und dies, wie der Medienmelancholiker Neil Postman bemerkte, vor allem für Leute, die ansonsten aus der amorphen, anonymen Masse ihrer Zeitgenossen nie auftauchen würden. Insofern dürfte die Idee des deutschen Unternehmers Wolf Tillmann-Schneider, ein neues Fernsehprogramm ausschließlich mit den Nachrufen zu gestalten, die Freunde und Kollegen, Verwandte und Bekannte, just sanft entschlafenen, verschiedenen Heimgegangenen oder sonst wie Erlösten widmen wollen, einem durchaus weit verbreiteten Bedürfnis entsprechen. Schließlich sterben allein in der Bundesrepublik Jahr für Jahr mehr als 3 Millionen Menschen und die meisten wohl als unbekannte fremde Wesen, von denen die Öffentlichkeit nichts wusste oder wissen wollte. Muss die Aussicht, wenigstens posthum für ein paar kostbare Fernsehminuten in der Gnade der Unsterblichkeit zu ruhen, da nicht so erhebend wie belebend wirken und den Tod als lästiges, aber nun einmal unvermeidliches Beiwerk nachweltlichen Ruhms erscheinen lassen? Grundsätzlich dürfte gegen dies nun wirklich recht spezielle Programm mit dem hübschen, ins Philosophische spielenden Namen Ethos TV also genauso wenig einzuwenden sein wie gegen die Todesanzeigen in der Zeitung. Praktisch allerdings stellen sich ein paar Fragen. Erstens müsste über die Preise geredet werden. Zweitens wäre zu klären, ob man seinen Nachruf rein vorsorglich auch selber produzieren, für alle Fälle hinterlegen und damit verhindern kann, dass enttäuschte Erben aus einem ehrenden Nachruf üble Nachrede machen. Vor allem aber wüsste man wohl gern, wie oft so ein Nachruf gesendet werden soll und wann. Was hat so ein Toter denn davon, wenn seiner zwischen 2 und 3 Uhr morgens gedacht wird oder ausgerechnet, wenn anderswo gerade Fußball ist? dann wird er da satte 1,30 lang gelobt, beweihräuchert und beweint, wie sich das gehört, und prompt guckt wieder mal kein Schwein. Soweit es um die Akzeptanz des Nachrufekanals geht, um die Quote, wäre da also vollkommen gratis, vielleicht der folgende Verbesserungsvorschlag zu machen. Reden dürfen in den Spots nicht nur die Hinterbliebenen, sondern auch die Toten. Und allen, der Familie, den Kollegen, den Chefs, den Nachbarn, endlich einmal sagen, was man so von ihnen hält.
Klaus Menzel, unser Kolumnist in Berlin. In der Ukraine ist die lange Phase politischer Instabilität vorläufig zu Ende. Mit bloß einer Stimme über dem absoluten Mehr schafft es also Julia Timoschenko ein weiteres Mal an die Spitze der ukrainischen Regierung. Das erste Mal 2005 nach der Orangen Revolution, in der sie eine führende Rolle spielte, konnte sie sich dort nur ein gutes halbes Jahr halten. Ob sie es diesmal länger schafft, der Bericht von DRS-Korrespondent Max Schmid.
Народний депутат Чорноволенко Олександр Віленович.
За.
Namensaufruf und Handerheben. Im zweiten Anlauf wählte das ukrainische Parlament eine sichere und transparente Methode, um festzustellen, ob es Julia Timoschenko schafft, angesichts der hauchdünnen Mehrheit ihrer Orangen Koalition auf die nötigen Stimmen zu kommen. 226 Abgeordnete gaben ihr mit «Sa» ihre Zustimmung. Das war am Schluss eine Stimme mehr als die Hälfte und das reichte.
Народний депутат, голова Верховної Ради України Яценюк Арсеній Петрович.
За.
Die neue Opposition, angeführt vom bisherigen Premier Janukowitsch, stimmte gar nicht mehr ab. Der prorussische Janukowitsch hatte bis zuletzt gehofft, in einer neuen breiten Koalition mit an der Macht bleiben zu können. Er vermutete wohl zu Recht, dass in der Partei Unsere Ukraine von Präsident Juschtschenko viele Abgeordnete der charismatischen, aber oft auch populistischen Frau misstrauen. Bei der Opposition, aber auch bei einem Großteil der Juschtschenko-Leute, ist die erste Regierungszeit von Timoschenko in schlechter Erinnerung. Nach nur 7 Monaten im Amt hatte sie Juschtschenko damals wegen fortgesetzter Meinungsverschiedenheiten entlassen. Es war die Opposition zu Janukowitsch, die die beiden prowestlichen Parteien dann vor den Wahlen im September wieder vereinte. Sie versprachen dem orangen Fußvolk unter Jubel, sie würden wieder gemeinsam regieren. Niemand hatte freilich damit gerechnet, dass die beiden künftigen Koalitionspartner so unterschiedlich abschneiden würden. Timoschenko verdoppelte ihre Stimmenzahl, Juschtschenkos Partei wurde zum klaren Juniorpartner. Julia Timoschenko will aus ihren ersten Erfahrungen als Ministerpräsidentin viel gelernt haben. Experten trauen ihr das auch zu. Dennoch steht die Koalition auf wackligen Füßen. Neben jenen Anhängern von Juschtschenko, die mit einer großen Koalition liebäugeln, spielte auch die Rivalität zwischen den beiden Amtsinhabern Timoschenko und Juschtschenko eine Rolle. Bis zu den Präsidentenwahlen 2010 sind es nur noch gut 2 Jahre.
Max Schmid. Eine Rakete abzuschießen ist schwer genug. Eine Rakete von einem Schiff aus abzuschießen ist noch viel schwerer. Doch genau das ist in USA und Japan in einem gemeinsamen Test offenbar gelungen. Die beiden Länder sprechen jetzt von einem gewaltigen Schritt. Und ja, wenn ein Land vom Meer aus jede Rakete abfangen könnte, hätte es viel gewonnen. Doch davon ist man noch unzählige Tests und viele Forschungsmilliarden entfernt. Tatsächlich hat der heutige Erfolg bis jetzt nur ein Ergebnis – verschärfte politische Spannungen im Pazifikraum. Unser diplomatischer Korrespondent Fredrik Steiger.
Bildlich gesprochen wird bei der Raketenabwehr mit einer Gewehrkugel auf eine Gewehrkugel geschossen. Mittlerweile erreichen Tests wie der heutige eine ganz gute Trefferquote. Aber wie sähe es im Ernstfall aus? Und wie, wenn der Gegner nicht eine, sondern gleichzeitig Dutzende von atomar bestückten Raketen abschösse? Selbst wenn davon nur eine einzige nicht abgefangen würde, wäre die Wirkung verheerend. In den USA glauben, auch nach dem Schock von 9-11, immer noch viele an den perfekten Schutz für ihr Land. Washington hat deshalb bereits die gigantische Summe von $120 Milliarden in diese Hoffnung namens Raketenabwehrschirm investiert. Für John Swenson Wright, Ostasien-Experte der renommierten britischen Denkfabrik Chatham House und Dozent an der Universität Cambridge, ist es freilich fraglich, ob ein perfekter Schutzschirm, wie ihn die enthusiastischen Befürworter der Raketenabwehr planten, überhaupt realisierbar sei.
Whether it can be done with the sort of assurance that the most enthusiastic proponents of missile defense would like to believe is possible, is debatable.
Laut dem Chatham House-Fachmann haben die Japaner allerdings bescheidenere Erwartungen an die Wirksamkeit des Systems als die Amerikaner.
It's also very much part of Japan's deterrent strategy, not merely trying to provide protection, but to signal.
Tokio sehe in dem Projekt nicht den perfekten Schutzschirm, vielmehr ein Element der Abschreckung. Man wolle denkbaren Widersachen zeigen, dass man sich zu wehren wüsste, trotz der pazifistischen Tradition im Nachkriegsjapan.
The Japanese, I think, recognize that they are particularly vulnerable because of their proximity to the.
Die Japaner betrachteten ihr Land als äußerst verwundbar wegen ihrer Nähe zum asiatischen Festland und vor allem zum unberechenbaren Nordkorea, das 1998 eine Testrakete in Richtung Japan abfeuerte und sein Raketenprogramm seither sogar noch intensiviert hat.
In Northeast Asia, both Japan and the United States are in agreement.
Japan und die USA seien beide über die politischen Spannungen in Nordostasien besorgt. Zum Problem Nordkorea komme die massive Aufrüstung Chinas hinzu, das sein Rüstungsbudget Jahr für Jahr um mehr als 10% erhöhe. Was mit ein Grund ist, dass sich auch Australien an der US-japanischen Raketenabwehr beteiligen möchte. Außerdem hat seit Sowjetzeiten auch Moskau einen Großteil seiner Langstreckenraketen an der Ostgrenze, also am Pazifik, positioniert. Aufgrund dieser übereinstimmenden Lagebeurteilung kommt das Raketenabwehrprogramm in Ostasien, anders als jenes in Europa, zügig voran. Gerade diese äußerst erfolgreiche amerikanisch-japanische Zusammenarbeit stößt freilich China und Russland sauer auf.
The Japanese are very careful not to define it explicitly as a missile defense mechanism directed against China, but the.
Japan bemühe sich zwar, den Verdacht zu zerstreuen, das Projekt richte sich speziell gegen China. Aber gerade die Flexibilität des Systems, das nicht nur auf bereits installierten Bodenluftabwehrraketen basiere, sondern nun auf Abwehrrampen auf Schiffen ausgeweitet werde, schüre Chinas Misstrauen. Als erste Reaktion auf den heutigen Test hieß es aus Peking, man hoffe doch sehr, dass die Raketenabwehr nicht die ganze Region destabilisiere. Und schon seit längerem macht Moskau seinem Unmut Luft über die Zusammenarbeit zwischen der Militärmacht Nummer 1, den USA, und dem zunehmend emanzipierten Juniorpartner Japan. Der heutige Test dürfte also kaum beigetragen haben zur Ruhe und Stabilität im Pazifikraum.
Fredrik Steiger. Zum Tagebucheintrag aus Bagdad. 4,5 Jahre sind vergangen, seit US-Truppen im Irak einmarschiert sind. 4,5 Jahre, in denen alle Versuche der Befriedung fehlgeschlagen sind. Inzwischen ist jeder fünfte Iraker geflüchtet. Zehntausende verlassen noch immer Monat für Monat das Land. Auch die Söhne unserer Augenzeugin in Bagdad sind fort. Unsere Augenzeugin, das ist jene gut 50-jährige Irakerin, die für das Echo der Zeit regelmäßig von ihrem Alltag in Bagdad berichtet. Seit ein paar Wochen ist nun zwar von einer Beruhigung der Lage zu lesen. In Bagdad werde jetzt weniger geschossen, hören wir, und viele Flüchtlinge kehrten zurück. Unsere Frau in Bagdad sieht das differenzierter. Aus Sicherheitsgründen muss sie weiterhin anonym bleiben. Ihren Text liest Regula Siegfried.
Nach den langen, dunklen, stürmischen Nächten sehen wir in Bagdad so etwas wie Morgendämmerung. Endlich. Der Gedanke, dass wir den schlimmsten Horror hinter uns haben, nistet sich in unseren Köpfen ein. Und der Wille, die Erinnerung an schreckliche Nächte zu löschen, die blutig schmutzigen Bilder von abgehackten Köpfen, zerrissenen Körpern loszuwerden. Uns war so schwindlig und wir waren blind vor Angst, unser Leben zu verlieren, dass wir jetzt den Gedanken, die Gewalt ebbe ab, in uns aufsaugen, ohne nachzudenken. Wer noch lebt, muss vergessen. Wer das kann. Wir wollen glauben, dass wir zum ersten Mal seit 4 Jahren einen Schritt vorwärts gehen. Ich spreche nicht von Frieden, nicht von Versöhnung, sondern von einer relativen und unsicheren und ungewissen Verbesserung der Sicherheitslage in Bagdad. Diesem mysteriösen Wandel, den uns niemand erklärt. Wir wissen nicht, wohin die Mörder und Kriminellen plötzlich verschwunden sind. Und warum gerade jetzt? Und was ihr Auftrag war? Wir sind nicht mehr 24 Stunden gefangen in Panik und Todesangst. Doch die Angst hat uns noch nicht aus ihren Klauen gelassen und die Gewalt auch nicht. Wenn wir es heute wagen, kurz in die Stadt zu gehen, ist dies immer noch ein gefährliches Unternehmen. Es geschehen weiterhin Morde. Man kann ohne weiteres aus einem vorbeifahrenden Auto heraus erschossen werden. Die Stadt hat jetzt ihre eigenen Regeln. Und Bagdad ist heute eine geteilte Stadt. Östlich des Tigris leben mehrheitlich Schiiten. Sunniten gibt es dort nur noch im umkämpften Adamir. Auf der Westseite des Tigris sind die Sunniten dagegen in der großen Mehrheit, während die Schiiten dort nur noch im Stadtteil Kadimiya leben. Die Minderheiten auf beiden Seiten fühlen sich nicht wohl. Man gibt ihnen zu verstehen, dass sie am falschen Ort sind, dass auch sie noch gehen sollen, über den Fluss. Die beiden Hälften Bagdads haben ein unterschiedliches Leben. Im Osten können sich die Einwohner freier bewegen. Dort sind die Geschäfte bis 10 Uhr abends geöffnet. Die Stromversorgung ist besser und zuverlässig. Im Westteil ist das anders. Schon am Nachmittag verlassen die Menschen ihre Häuser nicht mehr. Ganz zu schweigen vom Abend. Die meisten Läden sind geschlossen. Die Eigentümer sind immer noch im Exil. Sie wagen sich nicht nach Hause. Auch im Fernsehen spiegelt sich die Teilung. Denselben Anschlag nennt der eine Kanal Terror, der andere eine heroische Tat. Der Tigris, unser Fluss, teilt die Stadt. Aber wir haben jetzt auch Grenzen, für die sich die Natur nicht hergibt. Mauern. Die Regierung hat Mauern errichten lassen, Mauern überall. Sie machen aus Bagdad ein unbegehbares Labyrinth. Sie nehmen uns die Sicht, den Atem und die Freiheit. 3 bis 4 Meter hoch sind sie, 1 Meter breit, die einzelnen Elemente mehrere Tonnen schwer. Die Mauern trennen Quartiere, Nachbarschaften, zerschneiden Straßen, umzingeln Häuser. Millionen von Dollar gegossen in Beton, um uns voneinander zu trennen, um uns zu schützen voreinander. Die Regierung lässt die Mauern bemalen, freundlicher machen. Die Lüge von Freiheit in Farbe getunkt. Jeder Einwohner, jede Einwohnerin weiß heute genau, wo seine, ihre Bewegungsfreiheit endet. Jeder Taxifahrer weiß es. Jede Frau kennt die engen neuen Grenzen und zieht den langen Rock und das Kopftuch an, bevor sie einen Schritt vor die Tür wagt. Meine Familie hat unterdessen ihren Beitrag zur Flüchtlingsstatistik geleistet. Meine Söhne sind auch gegangen. In 2 Koffern und im Herzen, ihr ganzes irakisches Leben mit sich tragend. Ihre Kindheit, ihre Freunde, ihre Erfahrungen. Für mich bedeutet dies das Ende meines alten Bagdads, das ich kannte. Eine weitere Verbindung zur Vergangenheit meiner weit verzweigten Familie ist zerschnitten. Auch mein Haus, meine Familie hat es getroffen, wie tausende andere. Zum ersten Mal seit 4 Jahren wischt die Erinnerung die Angst für Augenblicke aus dem Herzen. Ich sitze da und erinnere mich an meine kleinen Söhne, an ihre Kindheit. Ich erinnere mich an die Lieder, die ich ihnen vor dem Einschlafen sang. Ihr Spiel, ihre Fragen. Mein ältester Sohn sagt, er fühle sich schuldig, dass er gegangen sei und jetzt in einer friedlichen, normalen Umgebung lebe, während seine Eltern in Bagdad blieben. Der Jüngere ruft ständig an und sagt, geh nicht aus dem Haus, ich will, dass du lebst, wenn ich zurückkomme. Immerhin muss ich mir jetzt um 2 Menschen weniger Sorgen machen. Unsere Generation muss zurücktreten, hinter die Kulissen und den Jungen die Bühne überlassen. Wir werden mehr und mehr zu Zuschauern dieses seltsamen Lebens. Manchmal werde ich den Geschmack der Bitterkeit nicht los. Unsere Stadt ist in diesen Wochen 1245 Jahre alt geworden. Kalif al-Mansur gilt als Gründer von Bagdad. Vor 2 Jahren wurde der Stein, auf dem seine Statue stand, zerbombt. Seither liegt Kalif al-Mansur mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden neben einem Baum. Niemand hat die Statue umgedreht oder wieder aufgestellt. Die einzigen, die sich für sie interessieren, sind die Tauben. Eine neue Zeit hat in Bagdad begonnen. Khalif al-Mansur ist die Vergangenheit.
Das war ein weiterer Tagebucheintrag aus Bagdad, gelesen von Regula Siegfried. Und damit sind wir am Ende dieser Sendung. Verantwortlich war Urs Bruderer, für die Nachrichten Thomas Fuchs, am Mikrofon Simon Fatzer. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.